Hallo, ich bin Emmy und ihr hört den Barbelli-Podcast. Heute sprechen wir über ein Thema, das oft schnell bewertet wird, aber viel mehr Aufmerksamkeit und Beobachtung braucht. Mobbingprävention in der Kita. Wann sollten Erwachsene eingreifen und wann vielleicht bewusst einen Schritt zurückgehen? Müssen wir wirklich jeden Konflikt sofort lösen? Oder nehmen wir Kindern dadurch wichtige Erfahrungen im sozialen Miteinander? In dieser Folge spreche ich mit Daniel Dudek und Jana Dibbern darüber, warum Kinder wieder mehr Raum brauchen, um Konflikte selbst zu erleben, Grenzen auszutesten und soziale Kompetenzen zu entwickeln. Gleichzeitig geht es um die wichtige Frage, wie wir echte Ausgrenzung und Mobbing frühzeitig erkennen können, ohne Kinder ständig zu kontrollieren oder vorschnell einzugreifen. Und ein kleiner Tipp an dieser Stelle, ihr solltet diesen Podcast wirklich bis zum Ende hören, denn da haben wir noch einen tollen Rabattcode für euch. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Barbelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Barbelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt, und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die Erste Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von zwei Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkindes vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST10 bekommt ihr ganze 10 Euro Rabatt auf den Kurs und er kostet damit nur 49,99 Euro. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Barbelli-App oder auch unter kurse.barbelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen oder auch einen schönen guten Tag, wann immer ihr diesen Podcast hört. Heute zum Thema Mobbingprävention und erste Mobbing-Tendenzen in der Kita. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Daniel und Jana. Hallo.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Hallihallo und auch von meiner Seite aus vielen lieben Dank für die Einladung.
Ich freue mich total, dass ihr heute bei mir seid. Und im Kita-Kontext hört man oft den Satz, du darfst heute nicht mitspielen. Ja, ein Satz, der manchmal beim Spielen fällt, eine vielleicht alltägliche Situation in der Kita. Und doch genau hier kann der Anfang von Ausgrenzung liegen. Deswegen, Daniel, vielleicht gleich mal zum Anfang, was bedeutet denn eigentlich Mobbing im Kontext einer Kita?
Mobbing ist, wenn man so der Definition folgt, die man im Internet viel findet, kontinuierliche Schikane, kontinuierliche Demütigung, Ausgrenzung von einem überlegenen Täter oder einer überlegenen Tätergruppe gegen ein unterlegenes Opfer oder eine Gruppierung von Opfern. Und diese Definition, die finde ich persönlich nicht gut und stelle mich sogar vehement dagegen, weil ich glaube, dass sie dem Thema gar nicht gerecht wird. Denn was ist ein längerer Zeitraum? Wie wird das definiert? Was ist jetzt wirklich überlegen und was ist unterlegen? Mobbing ist deutlich komplexer. Mobbing ist ein System bestehend aus Tätern, Opfern, Mitläufern, Helfern und Zuschauern, das Ganze in männlicher und weiblicher Form. Und für mich gilt viel mehr, und das würde ich auch gerne allen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, Mobbing beginnt dann, wenn es sich wie Mobbing anfühlt. Meine Definition ist, Mobbing ist ein gefühlter Prozess. Und es gibt Kinder, die stört das nicht so doll, wenn sie geärgert werden. Die stört das auch nicht so doll, wenn sie mal ausgegrenzt werden. Die stört das auch gar nicht so doll, wenn sie mal eine Beleidigung abbekommen. Die sind sehr in sich ruhend resilient, manche würden vielleicht sagen, schon fast abgebrüht. Und andere, die kriegen einen schiefen Blick und die fühlen sich schon schlecht dabei. Und ich würde vielmehr darauf hinweisen, zu sagen, bleibt mit euren Kindern im Gespräch und nehmt die Gefühle eurer Kinder ernst. Und wenn ein Kind das Gefühl hat, dass es gemobbt wird, dann sollten wir nicht sowas sagen wie, aber eigentlich ist Mobbing ein kontinuierliches Schikanieren über einen längeren Zeitraum einer überlegenen Tätergruppe. Ja, das mag ja alles stimmen, aber individuell ist das eine Kind vielleicht schon nach einem Tag eher begann, wirklich am Rande der Verzweiflung, während ein anderes Kind 2 Jahre durch die Kita geht und sich überhaupt nicht daran stört.
Du sagst, es ist quasi immer was individuell Gefühltes und das eine Kind ist natürlich sensibler als das andere Kind.
Genau, Menschen sind komplett unterschiedlich, haben unterschiedliche Veranlagungen, andere Charakterzüge. Es gibt, wenn man jetzt ja auch alleine mal nur so die Typisierung von Charakterzügen nimmt, nun mal Menschen, die neigen ein bisschen mehr dazu, unsicher zu sein und sich Dinge zu Herzen zu nehmen, während andere ja relativ stumpf sind und sich denken, was interessiert es mich denn, was andere über mich sagen? Wichtig ist, dass ich mich mag. So, und das ist ein Stück weit gelernt, das ist ein Stück weit aber auch tatsächlich Veranlagung und vielleicht sogar Prägung. Und daher würde ich immer dafür plädieren, dass wir hinschauen, wenn ein Kind, und da kommen wir vielleicht ja auch in diesem Gespräch noch zu, Anzeichen zeigt, die darauf hindeuten könnten, dass da etwas los ist, dann würde ich immer dafür plädieren, dass wir das ernst nehmen, unabhängig davon, ob andere vielleicht darüber reden, dass es nur ein Konflikt ist und dass man das ja früher auch alles erlebt hat und früher war man vielleicht auch nicht so, ich sag's jetzt mal ein bisschen in der Sprache derer, die manchmal so reden, nicht so verweichlicht. Man kann Menschen nicht alle über einen Kamm scheren. Jeder ist unterschiedlich und es ist viel wichtiger, individuell zu sein und individuell hinzugucken, als einem Standardprozess zu folgen. Und ich verstehe, dass das manchmal für Kitas schwierig ist, aber das ändert nichts daran, dass das meine Meinung ist, die dazu führt, oder ich glaube fest daran, dass das dazu führen würde, dass wir weniger Mobbing-Problematiken hätten, wenn wir individueller hinschauen würden und uns nicht hinter Definitionen verstecken.
Also auch unabhängig von der Häufigkeit. Wenn jetzt ein Kind kommt und sagt, ja, mir ist das passiert und ich fühle mich damit nicht wohl, was es vielleicht so noch nicht zum Ausdruck bringen könnte, auch dann sollten wir schon hinschauen.
Genau, es heißt überhaupt nicht, dass wir deswegen für uns wirklich innerlich in, ich sag mal, Ängste und Sorgen verfallen als Eltern beispielsweise und denken, oh nein, mein Kind wird schwerst gemobbt. Darum geht es mir gar nicht, denn man kann Mobbing faktisch nicht definieren. Es ist super schwer zu definieren, weil Menschen dafür zu unterschiedlich sind. Mir geht es eher darum, wenn ein Kind negative Gefühle aufgrund einer Situation hat, dann müssen wir hinschauen. Und das heißt noch lange nicht, dass wir deswegen davon ausgehen müssen, mein Kind wurde jetzt bereits über mehrere Wochen gemobbt und jetzt hat es sich das erste Mal geöffnet, sondern dass wir erstmal nur verstehen, wenn Kinder das Recht dazu haben, all ihre Gefühle zu äußern, dann fühlen sie sich sicher auch in schwierigen Situationen. Meine Erfahrung aus langen Jahren Mobbingprävention ist, dass das Schlimmste für die Kinder häufig ist, dass sie Sorge haben, sich äußern zu können, weil ihre Gefühle abgesprochen werden. Oder weil gesagt wird, so schlimm ist es doch gar nicht. Ich glaube, Kinder können lernen, mit Mobbing anders umzugehen, als sie es häufig tun. Denn wir können natürlich jeden Einzelnen aus dem System Mobbing, ob das jetzt die Täter sind, ob das die Opfer sind oder vermeintliche Täter, vermeintliche Opfer, vermeintliche Mitläufer, vermeintliche Helfer, vermeintliche Zuschauer. Wir müssen diesen Menschen Strategien und Lösungsmöglichkeiten mitgeben. Aber die kommen erst nachgelagert. Im ersten Schritt müssen wir überhaupt mal akzeptieren, ein Mensch hat ein Gefühl.
Ja.
Unabhängig davon, ob ich glaube, dass dieses Gefühl gerechtfertigt ist. Er hat oder sie hat ein Gefühl und das ist zu respektieren. Und dann kommen Lösungsansätze, aber nicht als erster Schritt.
Ja, und da sollten wir Eltern auf jeden Fall immer ein offenes Ohr haben und genau hinhören, was unsere Kinder da so sagen. Und Mobbing ist ja, so kenne ich es, ein großes Thema immer wieder in Schulen, gerade Mobbingprävention. Aber Jana, warum sollte man sich denn eigentlich schon im frühen Kindesalter mit diesem wichtigen Thema beschäftigen?
Das ist eine sehr wichtige Frage und gleichzeitig auch mit dem Übertrag einmal in den Raum zu bringen, dass es kein zu früh und kein zu spät gibt. Ich glaube, wir sollten uns immer zu jedem Zeitpunkt der Kinderstärkung mit diesem Thema auseinandersetzen, denn am Ende geht es um ein gewisses Handwerks Zeugs, was ich bekomme, dass ich für mich lernen kann, wie kann ich in Situationen reagieren? Wie kann ich mit jeder Situation umgehen? Wie kann ich für mich selber beobachten, selber vielleicht auch schon Dinge erkennen, auch im frühkindlichen Bereich? Weil ich möchte einmal kurz ausholen, wenn wir uns mal den Raum der Erfahrung erlauben, dann machen Kinder ganz, 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 ganz viele Erfahrungen. Und die Frage ist, wie viele Erfahrungen muss ich sammeln, bis ich eine sichere Handlungskompetenz habe? Wenn ich jetzt mit dem, was Daniel eben gesagt habe, die Erfahrung mache, ich werde ausgegrenzt und ich sage jetzt mal, meine Spielfreundin sagt zu mir, du darfst nicht mehr mitspielen. Und ich kriege dann in meinem Erfahrungsfeld sofort mit, das ist ganz schlimm und jetzt ist ja wirklich Ausgrenzung und das kann ja nicht sein. Dann tragen wir ja auch aus der Erwachsenenebene einen Teil dazu bei, dass Kinder sich plötzlich gemobbt fühlen, obwohl die Zeit und die Herangehensweise zwischen Kindern und Erwachsenen auch die sein könnte, dass man sich Zeit nimmt, diesen, ich sag mal, Konflikt oder dieses Thema, was da aufkommt, zu lösen. Im Sinne der Gespräche, der Erfahrungen, die das Kind dann für sich sammeln kann, weil eine Form von jemand sagt, du darfst mal nicht mitspielen, ist ja auch nur eine zwischenmenschliche Komponente, die wir überall haben. Auch ein Erwachsener muss manchmal ein Kind aus einem Angebot ausschließen, weil man für sich sagt, sind nur 5 Plätze da für, ich sag jetzt mal, forschen und entdecken und es dürfen jetzt nur diese 5 Kinder mitkommen. Und jetzt ist genau das, was Daniel gesagt hat, die Frage zu klären, wie begleiten wir die Kinder dadurch und was lernen sie auch von uns Erwachsenen? Welche Strategien bekommen sie angeboten? Welche Vorbildfunktion haben sie um sich herum? Und so kann man für sich das Thema, finde ich, Mobbing ganz, 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 ganz früh schon anfangen zu definieren, zu begleiten, aber auch in den richtigen Kontext zu setzen. Weil nicht alles ist Mobbing und trotzdem hat jedes Gefühl seinen Platz. Also ich muss an der Stelle einmal kurz sagen, ich habe einen Sohnemann, der kann sehr gut fühlen und der hat mal im Radio gehört, das Lied Männer sind Schweine und er war danach ganz fertig, weil er sich selber nicht als Schwein sieht und er ist auch kein Schwein und ich habe dann zu ihm gesagt, und du bist auch noch kein Erwachsener und dann war es noch viel schlimmer und da musste ich erstmal kurz wirklich innehalten und jetzt kommt was ganz Wichtiges, ich musste erstmal beobachten, dann musste ich die Situation einordnen und dann konnte ich anfangen, Impulse zu geben und ich glaube, diese Momente haben wir im frühkindlichen Bereich ganz viel, weil Kinder haben im frühkindlichen Bereich ganz, 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 ganz viele Erfahrungen zu sammeln. Von das erste Mal zu doll gehauen, das erste Mal zu doll geschubst, das erste Mal zu viel geärgert, das erste Mal zu viel beleidigt vielleicht auch. Und jetzt ist ja die Frage, wie geht man mit dieser Situation um? Wie lange kann man das beobachten? Wann fängt man an zu begleiten? Und wann fängt man an, mit den Kindern dann auch in das Thema einzusteigen und sagen, guck mal, derjenige fühlt sich jetzt so, wie war das für euch? Dass wir uns die Zeit nehmen, die Kinder dadurch zu begleiten. Also weg von das, was Daniel gesagt hat, die fertige Definition, das ist es und so sieht es aus, hin zu jede Situation ist eine andere. Jedes Kind ist ein anderes. Und jeder Mensch, der die Kinder begleitet, sollte die Zeit in unserem System haben, Konflikte zu bewältigen, indem man sie auch auflöst. Mit all den Gefühlen, die dazuziehen. Bei groß und klein.
Da waren gerade so viele wichtige Informationen für mich drin. Zum einen finde ich, dieser Satz, du darfst heute nicht mitspielen, ich persönlich finde ihn auch legitim, weil ich habe auch nicht jeden Tag Lust auf bestimmte Menschen als Erwachsener. Und deswegen ist diese Abgrenzung jetzt für mich auch so spannend. Wo grenzt man das ab? Und zum anderen war auch drin, es gibt kein zu früh und kein zu spät. Wann würdest du das im Kindesalter einordnen? Wann könnte man schon mit Mobbingprävention anfangen?
Mit dem ersten Atemzug.
Okay.
Also wenn man das so beleuchten möchte und wir den Kindern das zutrauen, was sie nämlich auch in sich tragen, nämlich also Kinder sind für mich die größten Lehrmeister und Künstler aller Dinge. Also wenn ich ein Kind die ganze Zeit ausgrenze, weil ich kontinuierlich währenddessen ich mein Kind jetzt meinetwegen stille oder in der also stillen im Sinne von jetzt wirklich ne, die Brust gebe und ich gucke dabei die ganze Zeit auf mein Handy, dann grenze ich mein Kind auch aus, weil ich mir keine Zeit mehr nehme für die Beziehung. Also fange ich da so gesehen auch schon an, ein Kind auszugrenzen aus der Umgebung, aus dem Gefühl, aus dem echten Moment. Und wenn man dann so früh anfangen möchte, finde ich, dann dürften wir erstmal anfangen, bei uns selbst immer hinzugucken. Das finde ich auch ganz wichtig, das auch einmal hier zu platzieren, weil bevor wir immer bei den Kindern anfangen, was die so machen, die sagen eigentlich nur einen Satz, wir wollen mit dir spielen, so, habe jetzt keinen Bock drauf, so danke für deine Ehrlichkeit, danke, dass du so im Moment bist. Und die Erwachsenen definieren vielleicht schon Ausgrenzung für sich. Also dann sind wir wieder bei diesem, wann fängt es an? Dabei hat man vielleicht davor schon sich als Erwachsener selber ertappt und hat die ganze Zeit, währenddessen man die Karre geschoben hat, was anderes gemacht, als statt mal in Beziehung oder Interaktion zu gehen, in Mimik, Gestik, ins Dasein, in die echte Verbindung. Und wenn man dann für sich sagt, so früh fängt es an, dann bedeutet das Ganze für mich auch, jede Form von Begleitung im Sinne von, ich muss nicht auf alles reagieren, was Kinder machen, aber ich kann die ganze Zeit einen, ich sag mal, Raum halten, in dem ich zeige, ich bin da, wenn du mich brauchst. Ja. Ich bin da, wenn ich dich begleiten muss. Ansonsten bist du ein wirklich starkes Wesen auf dieser Welt und du darfst ganz viele Erfahrungen machen. Und wenn du mich brauchst, bin ich da. Und das bedeutet im frühkindlichen Bereich für mich auch im ganz, ganz, ganz wichtigen Übertrag, dem Körper die Erfahrung zu schenken, die Kinder machen müssen. Laufen, werfen, springen, hinfallen, sich mal schubsen, sich vielleicht auch mal auf die Nase hauen, sich auch mal richtig streiten. Wie wichtig ist es, dass sich Kinder richtig streiten, dass Kinder auch lernen, hat mir das gut getan, hat mir das nicht gut getan. Und deswegen ist da die Frage, wie viel Raum schenken wir den Kindern, dass sie durch diese Erfahrungen, die sie da machen, stark werden und wie gut begleiten wir sie da wirklich durch? Wie gut schenken wir ihnen den Raum? Weil wenn ein Kind 20 Mal hingefallen ist, 20 Mal wieder aufgestanden ist, 20 Mal vielleicht auch für sich gelernt hat, wenn ich da runterspringe, dann werde ich stärker, dann ist das Kind schon in der Prävention, der Mobbing-Prävention, viel besser aufgestellt, weil es eben in dem Leben sicher landen und springen kann. Wenn wir jetzt aber zu früh eingreifen und sagen, spring da nicht runter, das ist viel zu hoch, sei vorsichtig, dann ist das Kind auch das Kind, was vielleicht mal irgendwo steht und sich dann etwas nicht traut und jemand anderes sagt, du bist ja ein Weichei, haha, traust dich ja gar nichts. Und jetzt ist, deswegen muss ich einmal die Frage ins Feld schicken, wo fängt es an? Ist es der Raum, den die Kinder brauchen, um da durchbegleitet zu werden, um auch wirklich für sich diese ganzen Schätze einzusammeln, um stark zu werden? Wo stehen die Erwachsenen dazwischen? Und was trauen wir den Kindern wirklich zu im Sinne der Erfahrungsräume, die sie für sich sammeln müssen, um dann auch stark zu sein, um dann die eigentliche Mobbingprävention in sich selbst zu tragen, ohne dass wir immer reagieren müssen. Hinzu, wir dürfen die Kinder eigentlich nur beobachten, wie sie es alles richtig cool selbst managen, vieles selbst managen.
Definitiv. Und die haben ja auch ganz viel in sich und bringen ganz viel mit. Du hast jetzt gesagt, eigene Erfahrungen machen, eine Streitkultur entwickeln, das ist auch ganz wichtig. Das ist ja auch oft was ich erlebe, wo wir Erwachsenen einfach eingreifen. Auseinander, ihr beiden, geht jetzt in die eine Ecke und in die andere. Aber eigentlich sollten Kinder das vielleicht auch mal unter sich klären. Und dann wird halt mal gerauft und mal gerangelt. Das gehört dazu. Ich glaube, dass wir Erwachsene mittlerweile ein bisschen zu früh eingreifen. So erlebe ich das zumindest in meinem Umfeld. Du hast gesagt, für das Kind da zu sein, Gefühle auch zu halten, Raum zu geben, das ist ganz, ganz wichtig in der Mobbingprävention. Vielleicht, Daniel, kannst du mir mal sagen, welche Folgen kann denn Mobbing in der frühen Kindheit haben, wenn es jetzt doch dazu kommen sollte?
Ich würde gerne einen Satz kurz noch einschieben zu dem, was gerade besprochen wurde. Der ging mir nämlich durch den Kopf und sonst bleibt der bei mir hängen. Kindern das Leben erlauben ist Mobbingprävention.
Okay, guter Satz, finde ich gut.
Kindern das Leben erlauben ist Mobbingprävention. Und das, da bin ich voll bei Jana, das geht halt letztendlich so gesehen tatsächlich, wenn man es ganz überspitzt sagt, ab dem ersten Atemzug los. So darfst du dich erleben. Wozu kann Mobbing führen? Mobbing kann zu ganz unterschiedlichen Punkten führen. Schwerwiegende Folgen mit sich bringen. Und auch hier muss man sicherlich dann wieder unterscheiden, wie schwerwiegend ist das Ganze dann und wie schwerwiegend sind dann auch wieder die Fälle, die wir gerade auch im Kindergarten erleben. Ich bin ganz bei euch beiden, was wir jetzt so ein bisschen rausgearbeitet haben. Häufig, also nochmal ganz wichtig, was ich jetzt sage, macht nicht den Punkt, den wir eingangs gesagt haben, wir nehmen jedes Gefühl ernst obsolet. Das ist mir ganz wichtig. Der gilt immer zu jeder Zeit. Gleichzeitig habe ich aber auch gesagt, nachdem wir nehmen das Gefühl ernst, müssen Strategien folgen oder müssen gar nicht, dürfen Strategien folgen. Und wenn die Strategie ist, dass ich es als Erwachsener dann vielleicht überdramatisiere, ist das auch eine Strategie. Mhm. Und wenn wir aus einer Mücke einen Elefanten machen, dann ist das genauso wenig, in meiner Wahrnehmung, ein Ernstnehmen des echten Gefühls des Kindes, wie es zu bagatellisieren. Das Kind im Gefühl ernst nehmen heißt erstmal einfach nur, ich sehe dich in deinen Gefühlen und ich bin da. Ich mach's nicht größer und ich mach's nicht kleiner. Ich bin da. Und was ich schon erlebe, ist, dass wir Erwachsene, Eltern dazu neigen, manchmal Dinge größer zu machen, als sie sind. Und dann wird in Einrichtungen von schwerstwiegenden Mobbingfällen geredet. Und dann komme ich da so an, so als Trainer, und der schwerstwiegende Mobbingfall ist, zwei Kinder sagen zum Beispiel, dass sie auch mal alleine spielen wollen. Da muss ich jetzt schon sagen, und ich nehme mir das Recht heraus, hier von Expertise zu reden, das ist nicht schwerwiegend. Es kann sich schwerwiegend anfühlen, alles gut, das will ich damit nicht abstreiten. Aber hier dürfen wir dem Kind ja jetzt nicht dann irgendwie diesen Glaubenssatz mitgeben, yo, du wurdest über Wochen und Monate schwerstwiegend drangsaliert. Nein, ein Mensch wollte nicht mit dir spielen, das ist traurig, das nehme ich auch total ernst. Ich gebe dir auch Strategien, wie du schaffst, damit umzugehen. Ich gebe dir auch Strategien, wie du vielleicht mit anderen Kindern ins Gespräch kommst. Ich gebe dir Strategien, wie du dein Gefühl regulieren kannst. Das mache ich alles. Aber ich werde dir nicht sagen, dass du gerade Opfer von schwerstwiegenden Attacken geworden bist. Weil die anderen Menschen haben das Recht, Nein zu sagen. Das gehört genauso dazu, wie du Nein sagen darfst. Wenn wir aber jetzt wirklich von heftigeren Dingen reden, dann müssen wir letztendlich, können wir es wie folgt runterprägen, genau das ist das Wort, was ich sagen möchte, runterbrechen: Kindheit prägt immer, ob wir wollen oder nicht. Und wenn ich beispielsweise in der Kita gelernt habe, ich wurde ausgegrenzt, ne, und jetzt vielleicht auch wirklich mal ein bisschen heftiger, nicht nur so, ich will nicht mit dir spielen, sondern es hat so Züge angenommen, dass ein Kind wirklich kontinuierlich ausgeschlossen wurde. Ich habe zudem erlebt, dass die Bezugspersonen, also die Erzieherinnen und Erzieher, recht wenig darauf geachtet haben. Und ich habe zudem erlebt, dass meine Eltern gesagt haben, so schlimm ist es nicht, da mussten wir alle durch. Mhm. Das prägt.
Ja.
Punkt. Was dann daraus am Ende wird, ja, ist ein bisschen Glaskugel, und wenn man sich das durchliest in der sagen wir mal, Entwicklungspsychologie und in der Forschung, kommen da verschiedene Punkte bei raus. Aber ich glaube, da müssen wir vielleicht gar nicht so ins extreme Detail gehen, sondern eher darauf sensibilisieren, Kindheit prägt immer. Die Frage ist also vielmehr, wie gehe ich denn mit Situationen, die mein Kind erlebt, um? Und wie schaffe ich es? Also nehmen wir wieder das Beispiel gerade. Das Kind wird vielleicht schon deutlich mehr ausgegrenzt, als dass man sagt, das ist mal ein, ich will nicht mit dir spielen. Im ersten Beispiel gerade. Bezugspersonen haben es nicht ernst genommen. Eltern haben gesagt, das ist alles nicht so schlimm. Was lerne ich daraus? Meine Gefühle werden nicht gesehen. Wenn ich meine Gefühle zeige, sind vielleicht sogar meine Mitmenschen genervt von mir. Naja, möglicherweise komme ich irgendwann als Erwachsene in Beziehungen, in denen ich dann plötzlich nicht schaffe, meine Gefühle zu äußern. Warum? Möglicherweise ist ein Anker gerade in der Kindheit zu finden. Täten wir mal so, in dem Moment nehmen die Bezugspersonen das ernst, ohne es zu dramatisieren, und geben dem Kind Hilfsangebote. So könnten wir damit umgehen. Die Eltern nehmen das ernst und geben dem Kind Möglichkeiten, damit umzugehen. Und das Kind lernt, boah krass, ich wurde ausgegrenzt, aber durch Kommunikation und Klarheit, und das kann man auch schon mit Kindern im Kindergarten machen, die können nämlich kommunizieren und die können auch klar sein, sicherlich anders als ein 15-Jähriger, dann könnte das Kind vielleicht plötzlich die Prägung mitnehmen, im Leben passieren Dinge, die ich mir nicht wünsche, aber ich kann damit umgehen. Und plötzlich kommt dieses Kind in eine Beziehung, in der plötzlich etwas passiert, wo der erwachsene Mensch auch das Gefühl hat, das läuft doch hier nicht richtig, aber es hat gelernt, hey, klare Kommunikation und für mich einzustehen sind grundsätzlich Möglichkeiten. Und auch hier hat diese Situation geprägt. Wir müssen aber feststellen, dass je nachdem, wie mit der Situation umgegangen wird, und die ist nun mal häufig eher nicht optimal, Mobbing natürlich dazu führen kann, dass Unsicherheiten entstehen, dass Ängste entstehen, dass letztendlich Prägungen entstehen, die dann auch dazu führen, dass ich im Erwachsenenalter mit Situationen, die wir vielleicht an anderer Stelle meistern könnten, plötzlich hilflos umgehe.
Kannst du mir vielleicht mal eine Strategie an die Hand geben, weil wir sprechen immer davon.
Ja.
Aber was heißt das mal ganz konkret? Mal so ein ganz konkretes Beispiel, wenn ein Kind zu hören bekommt, du darfst heute nicht mitspielen.
Ja, also das erste ist die Frage, worauf möchte ich mich, und das ist jetzt so eine Metastrategie, worauf möchte ich mich in dem Moment konzentrieren? Okay, da ist ein Kind, das möchte nicht mit dir spielen. Jetzt neigen wir ja häufig dazu, als Menschen uns auf das Negative zu konzentrieren, ne? Den Fehler zu suchen, den Rotstift anzusetzen, ich werde nicht geliebt, ist dann die Folgeerscheinung, weil einer nicht mit mir spielen wollte. Mhm. Währenddessen sind ja aber offensichtlich in dieser Kita-Gruppe 24 andere Kinder. Und diese Kinder haben ja erstmal noch gar keine Meinung dazu, in diesem fiktiven Beispiel. Das heißt, eine Strategie könnte sein, lieber Jonas, guck mal, ich verstehe das, dass dich das gerade total stört, dass der, weiß ich nicht, Malek nicht mit dir spielen möchte. Könntest du dir vorstellen, dass aber Mike und Franzi gerade Lust hätten? Das ist für jetzt viele vielleicht, aber das ist doch keine Strategie. Doch, das ist eine Strategie. Das ist nämlich die Strategie, ich gucke, gibt es eine Möglichkeit, in der ich gerade eigenverantwortlich mir das Gute in mein Leben hole. Denn ich werde immer wieder in meinem Leben in die Situation hineinrutschen, dass Menschen mich nicht akzeptieren, so wie ich bin. Also würden wir an dieser Stelle nicht nur Mobbingprävention betreiben, sondern wir würden Lebenskompetenz schulen, nämlich Menschen mögen dich nicht immer zu 100%. Es wird Menschen geben, in der Familie, im Beruf, im Verein, die möglicherweise nicht so viel mit dir zu tun haben. Wenn du dich dein Leben lang dann aber immer auf diese eine Person konzentrierst, die irgendwie so das Problem darstellt, dann könnte es sein, dass du sehr häufig sehr viele Probleme hast. Ich würde dir wünschen, liebes Kind, dass du verstehst, es gibt aber auch noch einen anderen Fokus. Das könnte eine Strategie sein. Eine andere könnte sein, in Kommunikation zu treten und wirklich das anzusprechen und zu adressieren. Hey, lieber, wie haben wir den jetzt genannt? Jonas nennen wir ihn mal wieder.
Und Malek?
Und Malek spricht die beiden nochmal drauf an. Also eine andere Strategie könnte sein, hey, ich verstehe das total, dass du dich da irgendwie traurig fühlst. Wie wichtig ist es dir denn jetzt wirklich, dass genau die beiden mit dir spielen? Okay, dann steh doch nochmal für dich ein. Ich unterstütze dich. Geh doch mal dahin und welchen Satz könntest du denn zu den beiden sagen? Und dann entwickelt man je nach Alter einen Satz, den das Kind sagen könnte. Und dann gleichzeitig muss man dann aber auch damit rechnen, dass möglicherweise die beiden dann trotzdem Nein sagen. Und dann sind wir wieder bei der nächsten Strategie, mit Ablehnung umzugehen. Und so ist eigentlich quasi das Leben eine Aneinanderreihung von Strategien. Und da sind wir wieder bei dem Thema individuell hinschauen. Je nachdem, und gerade Bezugspersonen wie Erzieherinnen oder Erzieher oder Eltern, die kennen ja, ich sag's jetzt mal so ein bisschen plump, ihre Pappenheimer. Du weißt ja, irgendwann neigt dieses Kind eher dazu, sehr wütend zu werden oder eher dazu, unsicher zu werden. Neigt dieses Kind mehr dazu, sich zurückzuziehen oder aufbrausend in den Gegenangriff zu starten? Wenn ich zum Beispiel wüsste, ein Kind neigt immer dazu, sofort dann, wenn es auch ausgegrenzt wird, in das Gegenmobbing, nenne ich das jetzt mal, zu rutschen, dann würde ich diesem Kind ja probieren, andere Strategien mitzugeben, als einem Kind, was sich eher dazu, was eher dazu neigt, sich in die Toilette zurückzuziehen. Ja, und deswegen muss ich super individuell hingucken, und das ist eine Kompetenz, die wir Menschen haben, wenn wir uns die Zeit nehmen. Und da höre ich dann natürlich auch schon viele Kita-Fortbildungen, die ich gegeben habe, aber diese Zeit fehlt uns. Das verstehe ich, das ändert aber nichts daran, dass das trotzdem die Lösung ist. Und Eltern höre ich auch, ja, aber dann die Zeit habe ich ja gar nicht. Ach, auch das verstehe ich, aber das ändert nichts daran, dass das die Lösung ist. Das heißt, wir dürfen uns jetzt dann nicht als Strategie aussuchen, zu sagen, das klingt ja gut, aber da habe ich keine Zeit zu. Weil dann machen wir eine Vermeidungsstrategie. Wir wissen, es gibt eine Lösung, aber die will ich nicht wegen etwas anderem, sondern wir müssten überlegen, wie kriege ich die Zeit freigeräumt? Und das ist auch wieder ein individuelles Thema, was ich an dieser Stelle ja gar nicht überstülpend jedem Menschen geben kann. Was ich aber sagen kann aus Erfahrung, zumindest was Eltern anbetrifft, wir haben unfassbar viel Zeit in der heutigen Zeit für Handys. Möglicherweise könnte man da mal Zeit sparen.
Möglicherweise. Und ich glaube, da können wir uns alle an die Nase fassen. Also du hast gesagt, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Strategien. Ich fand es total gut. Die erste fand ich schon am besten. Ich suche mir eine Alternative. Ja?
Ja.
Wenn Malek nicht mit mir spielen will, dann gehe ich woanders hin. Und Jana, vielleicht kannst du mir nochmal sagen, warum kommt es denn überhaupt zu ausgrenzenden Verhalten, gerade in so jungen Jahren?
Ich gehe davon aus, weil wir immer auf der Suche nach Orientierung sind. Wir wollen immer genau wissen, wo gehöre ich hin?
Wo stehe ich gerade?
Wo stehe ich gerade und was gehört dazu? Und wer gehört dazu? Und was möchte ich gerade in dem Moment auch erleben, wie Daniel es gesagt hat? Der Satz ist wunderschön, das Leben mehr leben lassen. Und für die Erwachsenen an der Stelle auch weniger reagieren, mehr beobachten ist ja der Satz, der dazwischen steckt. So dieses einfach mal beobachten und sich dann die Frage stellen, ist es denn wirklich eine Form von Ausgrenzung und gibt es die schon? Weil ich arbeite jetzt seit 2008 auf der Fläche mit Kindern und ich habe mir irgendwann selber die Frage gestellt, machen Kinder das überhaupt? Und je weiter ich in die Beobachtung eingestiegen bin, desto besser konnte ich erkennen, dass Kinder gar nicht aus irgendeiner bösen Absicht heraus ausgrenzen oder jemanden auch wirklich böswillig ärgern, sondern sie testen ganz viel. Sie sind ganz viel in diesem Orientierungsfeld. Wer bin ich? Wie weit kann ich gehen? Welche Beleidigung kann ich wem auch mal zustecken, ohne dass ich wirklich beleidige? Das passiert ja auch. Das nennt man dann auch Ärgern. Dieses, du bist ein Blödmann. Und was passiert jetzt eigentlich? Ich probiere das aus. Jetzt haben wir aber viele Erwachsene im System, die reagieren sehr schnell. Und da fehlt dann wieder dieser Erfahrungsraum für die Kinder. Weil jetzt ist ja genau dieser Moment dazwischen. Wenn ich jetzt mir mal vorstelle, Daniel und ich sind noch mal 4 Jahre alt. Und Daniel will mit mir spielen. Und er rennt mir die ganze Zeit hinterher und zieht mir an meiner Regenjacke. Was kann man aus dieser Situation schon alles machen? Es kann sein, dass der eine da drauf kommt und sagt, der Daniel ist aber gemein, der zieht Jana die ganze Zeit an der Jacke. Ich laufe jetzt immer weiter und will auch eigentlich weglaufen. Und dann merke ich plötzlich, das bringt mir Spaß. Und dann fängt Daniel an, doller an meiner Jacke zu ziehen. Und dann zieht er wieder an meiner Jacke und irgendwann zieht er so doll, dass ich ganz doll auf meinen Popo fall und dann fange ich an zu weinen. Und in dem Moment mal die Kinder zu beobachten und wirklich hinzuschauen, was da passiert. Weil meine Erfahrungen sind, wenn ich dann zu dem Kind gehe und sage, huch, was ist denn da passiert? Daniel, wie hast du dich denn jetzt gerade dabei gefühlt? Dann sagt das Kind von ganz alleine, nicht so gut. Hm. Ja, aber passiert. Ihr habt richtig miteinander gespielt, ne? Und jetzt sagt Jana, ja, aber Daniel hat mich ja auch geärgert. Jetzt fängt's an. Mhm.
Jetzt beginnt von außen. Ja.
Jetzt beginnt es erst. Ach so, ja. Daniel hat Jana geärgert. Oder hat Jana vielleicht auch die ganze Zeit mitgespielt und fand das auch sogar ganz lustig, geärgert zu werden. Und das hat sich seit 2008 nicht verändert, dass wir das auch suchen. Wir suchen die Situation. Wir suchen sie auch immer weiter. Wenn wir jugendlich werden, suchen wir sie noch viel mehr. Zu gucken, wo gehöre ich hin? Wo sind meine Räume, wo ich mich zeigen kann, wo ich mich ausprobieren darf, wo ich Grenzen erleben darf? Und wo sind die Menschen, die den Raum halten? Deswegen hatten wir es am Anfang, die mir die Sicherheit geben und mir die Orientierung schenken, dass das alles ganz normal ist, wenn man sich sozial integriert. Und ich wurde auch sehr viel geärgert. Und ich habe auch sehr viel geärgert. Und ich glaube, dieses Ärgern ist auch nochmal eine Differenzierung zum Mobbing. Also ganz wichtig, das auch zu erkennen, dass Kinder das auch alles machen, um sich selber wahrnehmen zu dürfen. Kinder wollen sich wahrnehmen. Kinder wollen das Leben leben. Kinder wollen sich fühlen. Und Kinder leben die Emotion direkt in dem Moment. Und wenn aber die Erwachsenen es nicht schaffen, sich von, also sag mal, wenn ein Kind etwas fühlt, wie Jana fühlt sich jetzt plötzlich geärgert, wie mit diesem Beispiel, und ist jetzt diejenige, die sagt, aber der hat mir die ganze Zeit an der Jacke gezogen. Auf einmal kommt dieses Gefühl auf und der Erwachsene, der das begleitet, macht das plötzlich zu seinem Gefühl und fühlt sich plötzlich auch mit traurig, weil Jana jetzt irgendwie was sagt. Dann ist das Problem, sind dann nicht die Kinder, sondern die Frage ist, haben wir eine gewisse Kompetenz im Erwachsenendasein zu erkennen, dass die Gefühle, die da sind, alle super normal sind, dass die alle ausgelebt werden dürfen und dass ich nicht die Aufgabe habe, auf alles sofort zu reagieren und sofort wirklich auch das Ganze zu meinem Gefühl zu machen und sofort zu lösen, sondern dass ich den Kindern den Raum schenke, wahrzunehmen, was habt ihr da jetzt mitgenommen, was möchtet ihr mitnehmen für die Zukunft? Jana, hast du dich wirklich geärgert gefühlt? Ja, du hast ja auch mitgespielt die ganze Zeit. Wie war das denn? Ja, das hat mir Spaß gebracht. Schauen wir mal dahin. Das war also lustig. Das hat Spaß gebracht. Wollt ihr das denn jetzt eigentlich noch weiterspielen? Und jetzt sagt Jana plötzlich, ja, okay, cool. Dann spielt doch jetzt noch eine Runde weiter. Lieber Daniel, du hast sehr viel Kraft. Finde vielleicht ein bisschen die Grenze, dass wenn du so doll ziehst, wie du gerade gezogen hast, dann war das zu doll. aber steuer dich ein bisschen beim Jackenziehen. Und jetzt plötzlich haben Kinder ein absolutes Spielfeld und sind in ihrem Erleben und in ihrem Dasein, aber es ist gar nicht dieser Elefant im Raum. Ich stelle mir wirklich die Frage, was haben wir in der Erwachsenenwelt zu irgendeinem Zeitpunkt erlebt, wo wir für uns immer denken, wir müssen Kinder vor all den Sachen schützen, wir müssen Konflikte vergraben, Teppich hoch, Konflikte drunter, Teppich wieder schnell runterklappen. Wir haben keine Konflikte, wir haben keinen Streit, wir haben kein Mobbing und trotzdem wird es immer lauter. Also wir wollen immer mehr darüber reden. Aber die Frage ist, was ist kindlich? Was sind Erfahrungsräume? Was sind wichtige Erfahrungen? Was bedeutet Konfliktpotenzial und warum heißt es Konfliktpotenzial und was können wir daraus alles mitnehmen und was dürfen wir in der Erwachsenenwelt alles von den Kindern lernen? Ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage. Was dürfen wir von unseren Lehrmeistern lernen, was es bedeutet, miteinander einfach cool zu sein? Weil Kinder sind so fühlige, tolle, feinfühlige Wesen und Menschen, die sich so toll selbst in Gruppen definieren und sich selber dann auch zuordnen, einordnen, ihren Raum finden, ihren Platz finden. Und auch da darf einfach alles sein, weil wir sind bunt. Wir sind eine bunte Vielfalt da draußen.
Definitiv.
Jeder darf einen Platz finden, sagen wir es mal so.
Und ich fand das Beispiel gerade ganz, ganz wunderbar und auch sehr, sehr anschaulich beschrieben, weil wir alle kennen diese Situation aus Kitas. Also ich kenne sie und du hast es gerade schon gesagt, du hast gerne geärgert, du wurdest auch geärgert, ich auch in der Grundschule dann. Das war ein Geben und ein Nehmen und das war ganz klares Grenzentesten von mir. Wie weit kann ich denn gehen? Es kam aber auch zurück. Und da haben wir uns aneinander gerieben und bei uns gab es jetzt nicht so viele Pädagogen, die da eingegriffen hätten. Von daher haben wir das alles untereinander selbst ausgetragen. Und ich glaube, das war an manchen Stellen auch sehr, sehr wichtig. Und du hast es auch gesagt, weniger reagieren und mehr beobachten. Das ist das, was ich auch in der Kita erlebt habe, dass wir viel die Kinder beobachtet haben und Situationen analysiert haben und geguckt haben, na, wie reagieren die Kinder jetzt? Was du aber auch gerade angesprochen hast, dass wir Erwachsenen das Thema Mobbing so groß machen. Ich könnte mir vorstellen oder ich vermute, dass wir es vielleicht auch so groß machen, weil es gerade nachher im jugendlichen Alter oder im Jugendbereich teilweise auch so groß ist. Das ist das, was ich so mitbekomme. Meine älteste Tochter ist ja jetzt fast 13. Da gibt's schon Sachen, wo ich mir denke, das ist jetzt aber wirklich grenzwertig, wenn man das so hört. Und ich glaube, das ist die Begründung, oder so stelle ich es mir vor, dass wir heute auch darüber sprechen und bei den Kleinen vielleicht schon anfangen können und gucken, um zu differenzieren, was ihr schon die ganze Zeit gesagt habt.
Das will ich unterschreiben und gleichzeitig eine wichtige Sache dazu sagen, nämlich, weil es im Jugendalter so ist, heißt das für uns, dass es umso wichtiger ist, im frühkindlichen Alter entspannter zu sein. Und den Kindern Strategien mitzugeben, wie man mit häufig ganz normalen Konflikten klarkommt. Denn in dem Moment, und ich bin voll bei dir, häufig ist es im Jugendalter wirklich eine ganz andere Hausnummer. Und da müssen wir dann auch von Mobbing reden und da reden wir dann auch von anderen Strategien und da reden wir dann auch häufig von Intervention, nicht mehr von Prävention. Wir können aber die Grundlagen im frühkindlichen Alter oder im früheren Alter, sagen wir mal jetzt 0 bis 5 Jahre, legen, dass, wenn es dann mit 13, 14 im Umfeld wirklich robuster wird, zumindest unsere Kinder weder Täter werden, weil sie etwas kompensieren, was sie in der Kindheit geprägt hat, also in der früheren Kindheit geprägt hat, noch dass sie in die Opferrolle verfallen. Und hier ist ganz wichtig, damit möchte ich nicht sagen, dass die Menschen, die zum Opfer werden, daran selber schuld sind. Das ist nämlich absolut nicht korrekt, wenn man das glauben würde. Was allerdings korrekt ist, unsere eigenen Verhaltensweisen und unsere eigenen Handlungen können Situationen schlimmer machen oder abschwächen. Und das nennt man am Ende einfach Eigenverantwortung. Und ich bin der Meinung, und das ist auch Teil meiner Arbeit und Teil, wie wir unsere Kinder begleiten, wir haben 4, meine Große wird auch 12 jetzt, das heißt ungefähr gleiches Alter. Und da ist es ganz klar so, dass ich niemals sagen würde, du bist schuld daran, dass etwas passiert in deinem Umfeld. Aber ich würde ihr immer sagen, aber was kannst du jetzt machen, dass es besser wird? Das ist immer nur die Frage, was kann ich jetzt machen, dass es besser wird? Und das wird in der frühen Kindheit gelegt. Und da sind wir wieder bei dem Thema viel Bewegung, viel das Leben erleben, Konflikte wirklich aushalten lernen und auch einordnen lernen. Nicht jeder Konflikt ist gleich schlimm. Und wenn wir uns, jetzt nehmen wir wieder Prägung, im frühen kindlichen Alter bereits gelernt haben, dass zum Beispiel ein schiefer Blick ja was ganz Schlimmes ist, dann haben wir Beispiel, wenn viele Erzieherinnen und Erzieher kennen, wir als Pädagogin oder Pädagogen, wir bleiben tatsächlich ruhig in der Beobachterrolle oder Beobachtungsrolle, wie du es gerade gesagt hast. Dann erzählt das Kind das zu Hause und dann plötzlich stehen die Eltern vor der Tür von der Kita und machen jetzt plötzlich das Thema groß. Was kriegt das Kind die ganze Zeit mit? Boah, warte mal, ein schiefer Blick ist so schlimm, dass Mama und Papa vor der Tür stehen. Das ist so schlimm, dass es hier wirklich eine Eskalation in der Kita gibt. Ich muss also scheinbar für mich lernen, um im Leben sicher zu sein. Ein schiefer Blick ist so dramatisch, dass es wirklich zur Eskalation führen soll. Ja, und jetzt kommt aber mit 13 nicht nur ein schiefer Blick, sondern wirklich was Heftigeres. Ja, was macht das denn dann mit mir? Wenn ich gelernt habe, dass schon der schiefe Blick das Problem darstellt. Und dann sind wir auch als Eltern wieder mit, auch das ist eine harte, bittere Pille, aber dann sind wir ein Stück weit mit dafür verantwortlich, dass unser Kind sehr affectable ist, also sehr attackierbar ist. Und das ist, glaube ich, so schön auch, dass deswegen in diesem Podcast es so viel um den frühen Bereich gibt, denn hier wird so viel Prägung stattfinden, dass wir so viel Möglichkeiten haben, die Dinge so zu gestalten, dass sie mit 13, 14 gar nicht so schlimm werden müssen.
Als du jetzt gerade, ja, da geht nochmal der Finger von Jana hoch. Jana, wolltest du noch was sagen?
Ich wollte nur eine Sache ergänzen, weil wenn wir mal die Kinder so betrachten, wie wir auch mal, ich sag jetzt mal in den 80er, 90er Jahren auch sein durften, so dieses wildfrei und frech und wenig Digitalisierung, dann brauchen Kinder, und das ist jetzt ganz egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, genau das, was du gesagt hast. Sie brauchen Raufen und Ringen. Sie brauchen diese Erlebnisse, in ihrem Körper anzukommen. Und sie brauchen den Zugang zu ihrer Kraft. Und wenn man sich mal vorstellt, dass Kinder das nicht haben, weil wir das teilweise verbieten und auch in der Kommunikationsstrategie in der Erwachsenenwelt auch aufhalten, indem wir sagen, nicht so doll, nicht so wild, nicht so laut, nicht so stark, nicht so fest, dann kommt ja ein Jugendlicher plötzlich an dem Punkt, dass der merkt, wie stark der ist, was der in sich trägt, was der so hat. Und plötzlich kommt es zum allerersten Mal zum Ausdruck. Und dann haben die Kinder nicht den Raum und die Zeit dazwischen gehabt, in ihrem Körper anzukommen und die Stärke wahrzunehmen. Und dann kommt es auch völlig, ja, überkompensiert auf einmal aus denen heraus. So, und das ist auch nochmal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wenn wir diese körperlichen Erfahrungen so sehr eingrenzen, dann kommen plötzlich 12, 13 Jahre, also ich sage jetzt mal das Alter, ne? Ein 12, 13-jähriger Junge, der kommt plötzlich an seine Power. Und wie soll der das denn steuern können? Und das muss man ja auch nochmal einmal in diesen Präventionskontext mit reinpacken, dass man sagen darf, Kinder dürfen an ihre Kräfte kommen, dürfen sich erleben, dürfen miteinander raufen, dürfen miteinander rangeln, um gar nicht diese um gar nicht erst in dieser jugendlichen Welt anzukommen, das plötzlich völlig unkontrolliert auf andere so überzuwerfen. Weil die können da für mich immer gar nichts für, ganz oft, die Jugendlichen.
Ich frage mich gerade die ganze Zeit, ob man das trennen sollte. Es gibt halt einmal den sozialen Kontext, in dem Kinder sich aneinander reiben, der super wichtig ist. Und die körperlichen Erfahrungen, die du gerade angesprochen hast, kann man die nicht auch durch Sport machen? Also zum Beispiel bei meinen Kindern ist mir ganz wichtig, geht Sport machen. Und die gehen 2 bis 3 Mal die Woche zum Training, meistens am Wochenende noch Spiele, dass die körperlich sich erstens auspowern, dass sie einen Teamsport haben, wo sie sehen, okay, eine Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Wir müssen zusammenhalten. Also all diese Sozialkomponenten, die man vielleicht auch im Ringen und Raufen hat, sage ich immer, bin ich ein großer Fan von, geht einfach Sport machen. Natürlich auch, damit sie nicht den ganzen Tag vorm Handy sitzen oder vor Medien aufsaugen können. Und das andere sind aber die sozialen Kontakte, in denen man dann quasi das da nochmal Erfahrungen sammeln kann. So.
Jetzt blüht mein Herz.
Ja.
Ja, weil das gehört eigentlich in jeden Kita-Kontext, das Sport treiben. Also wir dürfen Sport in die Kita holen und wir dürfen auch Sport nicht nur als Nebenfach betrachten, weil das, was du gerade gesagt hast, ist genau das, erleben, durch den sportlichen Kontext, durch das Miteinander, durch das Erleben, durch die Mannschaftskomponente, durch die Spiele, durch die Regeln, durch all das, was im Sport definiert ist, lernen Kinder Sozialkompetenz und Sozialfähigkeit im spielerischen und auch sportlichen Kontext kennen. Und es gibt so viele wissenschaftliche Beweise, Untersuchungen und Zahlen, Daten, Fakten, die dafür sprechen, dass genau das ganz, ganz, ganz wichtig und wertvoll ist. Das, was du nämlich gerade gesagt hast, die Kinder, die Sport machen nebenbei, die einen Vereinsbezug haben, die sich zugehörig fühlen, die in einer Mannschaft spielen, das sind nicht die Kinder, die dann in den, ich sag also jetzt ganz überspitzt, nicht alle, aber ihr wisst, wie ich es meine, es sind nicht unbedingt die Kinder, die dann in den Drogenrausch und in dieses völlig überladende, ich muss mich jetzt irgendwo zeigen, weil die finden ihren Platz und die wachsen dann auch in einer Gesellschaft so auf, dass sie wissen, ich bin Teil einer Gruppe, einer Gemeinschaft und auch mein Verhalten ist wichtig für eine Gruppe und ich bin eine soziale Komponente im System. Mhm. Und da trägt, deswegen gehört für mich Sport ja auch, und das ist ja so mein Ursprungspunkt und Thema auch, eigentlich in jede Kita und fängt in der Krippe an und hört im Altersheim auf.
Und es gibt ein Glück in den Kitas jetzt auch immer mehr Bewegungsräume. Bei uns gab es Motorikräume, die wirklich extra dafür ausgelegt waren, ganz viele tolle Spielsachen hatten, dass die Kinder sich da mehrmals die Woche austoben konnten und miteinander spielen konnten. Also Sport, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe noch was aufgeschrieben und zwar möchte ich da nochmal ganz kurz drauf eingehen, Daniel, das hast du vorhin gesagt. Mit dem schiefen Blick. Die Eltern kommen dann in die Kita und sprechen dann nochmal mit dem Personal oder mit dem Pädagogen. So, da ist mir dann eingefallen, dass ja viele Eltern auch für ihre Kinder einstehen wollen. Ja, und da finde ich, ist es jetzt ganz, ganz schwierig zu differenzieren. Ich stehe für mein Kind ein, ich bin für dich da, ich habe dich gehört, ich habe dich gesehen, du hast ein Problem, ich komme. Ich helfe dir, also dem Kind signalisieren, ich bin an deiner Seite, ich stehe für dich ein. Aber auf der anderen Seite stehen halt dann, ja, die Sachen wie, das muss halt auch mal passieren. Die Eltern sind nicht immer da.
Ja.
Wir begleiten unsere Kinder nicht ihr Leben lang und irgendwann sollen sie auf eigenem Bein stehen. Und da finde ich, ist gerade in der heutigen Gesellschaft schwierig zu sagen, okay, stehe ich jetzt für mein Kind ein oder muss es da alleine durch?
Absolut. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, wir dürfen für uns zwei Dinge mitnehmen. Das erste ist, dass wir ein bisschen wieder den realistischen Blick darauf bekommen, was Menschen in der Lage sind zu halten. Ich sage nicht ertragen, sondern halten. So, was stärkt denn im Nachgang in meinem Leben auch meine Haltung? Was darf ich halten? Was stärkt meine Haltung? Und da, glaube ich, nehmen wir Kindern mittlerweile viel zu viel ab. Das beginnt beim ganz normalen auf dem Spielplatz Dasein und das endet bei Konflikten. Und das Zweite, was wir mitnehmen dürfen, ist, glaube ich, aus welcher Intention gehe ich denn in die Kita? Und welche Energie spürt mein Kind in mir? Wenn mein Kind mir sagt, ich wurde schief angeguckt und ich spüre wirklich, boah, mein Kind ist irgendwie total, also wirklich, das ist wirklich traurig. Also das ist jetzt nicht mehr so ein bisschen, sondern das ist so, man kann ja sein Kind doch einschätzen, das war irgendwie mehr. Gehe ich dann aufgebracht, vorwurfsvoll, empört in die Einrichtung, vielleicht zu Hause noch, während das Kind im Bett liegt, mit den Worten im Gespräch mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner, das Team nehme ich auseinander, Schatz, warte nur, bis ich da reinmarschiere. Oder gehe ich da rein mit dem, boah, danke Franzi, dass du mir das gesagt hast, das finde ich super wichtig, dass wir das einmal klären. Lass uns doch morgen mal die Erzieherin ansprechen, wie die Situation wahrgenommen wurde. Und dann gibt es einen Merksatz in meinem Leben, ich bleibe ruhig und entspannt, denn in der Ruhe liegt die Kraft, da glaube ich einfach fest dran. Und dann bleibe ich immer erstmal ruhig. Ich hole mir jetzt erstmal Informationen. Ich habe nämlich noch keine Informationen. Ich habe bis jetzt erstmal ein Gefühl und das Gefühl ist ernst zu nehmen. Nur Gefühle sind keine objektiven Dinge, sondern subjektive Dinge. Wenn ich jetzt die Situation analysieren möchte, brauche ich ja jetzt nochmal ein paar faktische Informationen. Und vielleicht gehe ich zum Team und das Team sagt wirklich, ja, das war gestern schon ein etwas heftigerer Tag, wir hätten sie eh drauf angesprochen. Mhm. Danke. Cool, dass wir hier, und dann sieht das, hört, und das Kind, in meiner Welt darf das dabei sein, und das hört, es gibt einen konstruktiven Austausch darüber. Und dann merkt das Kind auf der einen Seite, dass mein Gefühl wird ernst genommen. Hier gibt es jetzt aber auch keine Keiferei, nenne ich das jetzt mal, oder keine, ich nehme mir irgendwen auseinander, sondern es gibt ein, was ist da passiert, lass uns eine Lösung finden. Und dann merkt das Kind, ach spannend, wenn man miteinander ins Gespräch kommt, gibt es Lösungen. Ah, was prägt nun jetzt also wieder das Gefühl, ich werde ernst genommen und das Gefühl, wenn man redet, gibt es Lösungen. So, und deswegen finde ich, ist es schon total richtig, was du sagst. Und ich glaube, es ist auch da wieder, wie gehe ich damit um? Es geht nicht darum, dass wir nicht reagieren sollen, gar nicht, sondern ich finde, an manchen Stellen müssen wir auch reagieren. Aber die Frage ist immer, wie wollen wir reagieren? Und da hatte ich vor einiger Zeit ein tolles Gespräch auch in unserem Podcast. Da ging es um die Frage, wir gucken ja häufig als Eltern so in eine Glaskugel und wir sagen, okay, wenn das jetzt passiert, dann gucke ich in die Glas und dann glaube ich, dann passiert dieses und jenes. Und wenn wir in die Glaskugel schauen für die Zukunft, dann haben wir in diesem Gespräch am Ende folgende These aufgestellt: Wenn wir aus Sicherheit in die Glaskugel schauen, ist es total egal, ob wir auch mal daneben liegen, weil die Sicherheit ist der entscheidende Faktor. Und daher gilt, glaube ich, für uns als Eltern auch immer wieder die Frage, wie können wir wieder mehr in die Sicherheit kommen? Wie können wir wieder mehr bei uns ankommen? Wie können wir in die Ruhe finden? Und wie können wir vielleicht auch wieder das Vertrauen in das Leben zurückgewinnen, dass ein Kind erstens nicht zerbricht, wenn es das Leben erlebt, sondern dass es dafür geboren wurde, es zu leben. Und dass zweitens wir als Eltern uns auch mal wieder erlauben, fest daran zu glauben, dass wir die Dinge schon gut machen, auch wenn wir nicht probieren, alles für unsere Kinder aus dem Weg zu räumen.
Ja, und ich weiß so, dieser erste Satz, den du schon am Anfang gesagt hast, Kindern das Leben erlauben. Ich glaube, prägnanter geht es nicht mehr und den finde ich so, so wichtig. Und jetzt ist auch nochmal ganz deutlich geworden, wir sind einfach die Vorbilder für unsere Kinder. So wie wir uns verhalten, sind ja nur unser Spiegel. Die spiegeln uns all das zurück. Und wenn wir mit einer ruhigen, coolen Einstellung dann in die Einrichtung gehen und nochmal nachfragen, dann können die Kinder daraus nur positive Resultate ziehen und auch positiv in die Zukunft blicken. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass du das gesagt hast. Jetzt ist die Zeit schon ganz schön fortgeschritten. Deswegen würde ich jetzt euch nochmal fragen, warum die Prävention in der Kita so, so wichtig ist. Das haben wir jetzt schon ein bisschen angeschnitten, weil es in der Jugend nachher ja andere Kaliber gibt und einfach ganz andere Sachen rauskommen und wichtig werden für die Kinder und es einfach auch ja sehr intensiv wird oder intensiv werden kann, Mobbing.
Exakt. Es ist häufig so, dass, oder es gibt ja diesen wunderbaren Satz, wenn wir sogar noch mal weiter in die Zukunft schauen, nämlich dann ins Erwachsenenalter, und die Konflikte enden ja nicht nur, weil wir, oder anders gesagt, vielleicht kennst du das als Zuhörerin oder Zuhörer oder wir hier in dieser Runde alle ganz gut. Irgendwann haben wir mal so gedacht, ja, wenn wir irgendwann Erwachsene sind, dann ist das alles vorbei und dann ist alles leicht. Und dann wurden wir erwachsen und haben gemerkt, ups,
ist gar nicht so.
Ist gar nicht so gekommen irgendwie. Und das heißt, wir gucken ja jetzt mal durchs ganze Leben. Und häufig müssen wir in der Erwachsenenwelt etwas reparieren, was in der Kindheit kaputt gegangen ist. Und meine These ist einfach, warum etwas reparieren, was gar nicht erst kaputt gehen muss. Mhm. Und dazu zählt einfach, dass es ganz, ganz viel Prävention braucht. Das braucht sehr geschultes Fachpersonal. Da ist noch viel Aufbauarbeit zu tun, ganz bestimmt. Es braucht erwachsene Eltern, die bereit sind, bei sich hinzuschauen. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Aber das Tolle ist, und das möchte ich einmal rausstellen, in der heutigen Zeit, also es gab keine Zeit für Eltern, in der man sich so sehr auch Unterstützung dazu holen konnte. Ob es Podcasts sind wie diesen, den wir hier gerade aufnehmen, wo man kostenlos Inhalte bekommt. Das ist eine grandiose Zeit. Ob es Artikel sind, die man lesen kann, ob es YouTube-Videos sind, die man schauen kann, ob es Bücher sind, die geschrieben werden, oder ob es Trainerinnen und Trainer, das ist ja so eigentlich unser Beruf. Wir bilden ja Menschen darin aus, als Mobbing-Präventionsanbieter, Lebenskompetenztrainerinnen und Trainer genau das zu tun. In Kitas werden die gebucht, in Schulen werden die gebucht und die veranstalten eigene Workshops, ähnlich wie das Sportvereine machen, nur dass es dabei um bewegtes Resilienztraining geht. Das heißt, Eltern können ja heutzutage und Einrichtungen können ja heutzutage, und das ist wunderbar, auch mal die Last ein bisschen von ihren Schultern loslassen und sagen, ich muss das nicht alles alleine schaffen. Ne, was mache ich, wenn mein Arm wehtut? Da gehe ich zum Arzt. Was mache ich, wenn ich vielleicht irgendwie mit Mathe-Schwierigkeiten habe? Gehe ich zur Nachhilfe oder zu einem Lerncoach? Was mache ich, wenn ich mit Konflikten Schwierigkeiten habe? Wenn ich nicht so mit den Herausforderungen, die es da draußen gibt, so gut klarkomme, dann gehe ich zu einem Lebenskompetenztrainer oder zu einem Resilienztrainer. Das ist ja auch etwas, was ich geprägt hat in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Da bin ich ja so ein bisschen der Begründer von dieser gesamten Bewegung. Und da bin ich super stolz drauf und finde, dass das auch eine positive Botschaft sein darf. In der heutigen Zeit muss ich das nicht nur auf meine Schultern lassen, weil wir haben schon viel zu tragen.
Ja, wir haben schon viel zu tragen und es gibt einfach so, so viele Möglichkeiten, sich da Hilfe zu holen. Das hast du angesprochen und trotzdem habe ich das Gefühl, dass Mobbing in gewissen Phasen extremer wird. Natürlich auch durch die neuen Medien. Ja, und dass da ganz andere Gefahrenquellen liegen, die wir in unserer Jugend und Kindheit nicht hatten. Und das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema und auf einem anderen Blatt geschrieben.
Da könnten wir nochmal eine Stunde.
Das wollte ich gerade sagen. Ich wollte jetzt abschließend nochmal fragen, ihr habt es schon angesprochen, ihr gebt Kurse, Präventionskurse. Vielleicht könnt ihr dazu nochmal was sagen, wo wir euch auch im Internet finden.
Wenn du jetzt selber Elternteil bist oder in einer Kita arbeitest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall starkfürkinder.de mit UE geschrieben, also starkfürkinder.de. Da findest du nämlich Menschen, die wir ausgebildet haben. Die kannst du eine Postleitzahl einfach eingeben und dann siehst du, welche Anbieterinnen und Anbieter gibt es denn in deiner Gegend. Und dann kannst du die einfach kontaktieren und mal gucken, vielleicht ist da ja sogar was für dich dabei. Unter anderem gibt es da auch Anbieterinnen, die bei uns in der Qualitätssicherung sind, die sich also freiwillig hohen pädagogischen Standards, hohen Qualitätsstandards und einer regelmäßigen, unabhängigen Überprüfung ihrer Inhalte stellen. Das findest du, da ist dann so ein Siegel an der Seite, da steht dann einfach geprüfte Qualität. Das empfehle ich auf jeden Fall allen, die ihr Kind oder ihre Kinder in den Einrichtungen Unterstützung zukommen lassen wollen. Und ja, das ist eigentlich der beste Weg. Da findet man die Anbieterinnen und Anbieter, die wir ausgebildet haben.
Und das Ganze verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und Jana, vielleicht kannst du mir noch was über den kleinen Kali-Glücksfunken erzählen.
Ja, der Kali-Glücksfunke. Kali ist tatsächlich ein Bindeglied in die Elternhäuser und Kali ist ein Kuscheltier. Kali ist ein magischer Glücksfunken, der den Kindern die Prävention an die Hand gibt und den Eltern auch mit an die Hand gibt, die wir hier herausgearbeitet haben in dem Podcast. Denn tatsächlich fängt es ja oft zu Hause an. Wie gehe ich mit Gefühlen um? Wie gehe ich mit dem Glück um in meinem Leben? Und Kali ist ein Glücksfunke, der zeigt, du darfst glücklich sein. Du darfst dir erlauben, ein zufriedenes und glückliches Leben zu leben. Und du darfst dir Liebe erlauben und du darfst dir geliebt werden und du darfst dir erlauben, dir selber oft genug, wenn nicht sogar 1000 Mal am Tag zu sagen, dass du gut bist, so wie du bist. Also du darfst in den Spiegel gucken und darfst auch selbst verliebt sein in dich, in deine Kraft, in deine Fähigkeiten, in deine Kompetenzen. Und da wir mittlerweile wissen, dass wir viel im Erwachsenendasein aufzuräumen haben, also dieses Thema der Unzulänglichkeit, wir fühlen uns nicht genug, wir fühlen uns nicht wertvoll, wir fühlen uns hässlich, wir fühlen uns doof, all das, was viele Erwachsene in sich tragen, das kann Kali schon ganz präventiv im Kindesalter ganz früh schon platzieren, dass es gar nicht erst aufkommt. Und deswegen ist Kali ein magischer Glücksfunken für unsere Kinder und für Familien.
Und bei Kali gibt es, und das ist ganz passend für auch quasi den Bogen vom Anfang bis jetzt, es gibt eine Kooperation zwischen uns und Kali. Es gibt nämlich den Gefühlskompass von Kali. Und dieser Gefühlskompass, das sind Gefühlskarten. Und es ging ja heute viel um Gefühle. Und wie kann ich Gefühle ernst nehmen? Und was für Gefühle, je besser ich meine Gefühle benennen kann als Kind, desto besser kann ich als Erwachsener ja verstehen, wo bist du gerade eigentlich? Und es gibt diesen Gefühlskompass, das ist ein Kartenset, wo die Gefühle beschrieben sind, wo Übungen für diese Gefühle dabei sind. Und es gibt auf jeder Karte einen QR-Code. Da kommt man zu einem Video von mir, in denen ich den Kindern, also die sind explizit an die Kinder gerichtet, die Videos, in 5 bis 7 Minuten wirklich jedes Gefühl beschreibe, kindgerecht beschreibe und 4 bis 6 Übungen für die Familie mitgebe, wie sie lernen können, mit diesen Gefühlen umzugehen. Und das Ganze gibt es im Kali-Shop, den ihr ja bestimmt verlinkt.
Definitiv.
Denn es gibt sogar einen Code, den wir anbieten können. Babelli20. Und damit gibt es entsprechend Rabatt auf eine Bestellung im Kali-Shop.
Genau, und das Ganze findet ihr in den Shownotes und guckt da gerne mal drauf. Ich war vorhin auch nochmal drauf im Kali-Shop und habe mir das alles angeguckt. Man muss schnell sein, so wie ich das gesehen habe. Es ist schnell vergriffen.
Ja, wir sind, also was heißt wir? Wir, wie gesagt, wir sind ja von Stark für Kinder, aber wir haben halt diese Kooperation mit Kali auch, weil wir kurz eine Minute off-topic, Kali kam in unser Leben. Und der war auf einmal da, auf einer Praxiszeit von uns, in unseren Ausbildungen. Und dann haben wir den mit nach Hause genommen und unsere Kinder haben darauf reagiert wie sonst was. Dann habe ich gesagt, boah, das ist so toll, ich gebe jetzt seit 20 Jahren Kindersteckungstrainings. Ich baue den einfach mal in den Kurs ein.
Ja, toll.
Und ich habe das noch nicht erlebt vorher, wie Kinder auf diesen Glücksfunken reagieren. Und deswegen habe ich dann mit dem Chris und der Lydia, die Macherin und die Schöpfer von Kali sind, gesprochen, habe gesagt, wir müssen zusammenarbeiten. Das muss Hand in Hand gehen, Stark für Kinder. Und Kali ist ein perfektes Match. Und deswegen, ja, dürfen wir heute hier an dieser Stelle auch einfach mal für Kali sprechen, auch wenn wir selber nicht die Schöpfer von Kali sind.
Ich finde das ganz, ganz, ganz wunderbar, den kleinen Kali, und guck gerne mal rein in den Kali-Shop Babelli, 20% Rabatt. Kann ich nur empfehlen. Ich danke euch für das heutige Gespräch. Wir hätten wahrscheinlich noch ganz lange weitersprechen können, aber wir kommen jetzt zum Punkt und ich wünsche euch erstmal für die Zukunft alles Gute. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dankeschön. Dank. Danke dir auch.
Das war der Podcast zum Thema Mobbingprävention in der Kita und vielleicht nehmt ihr aus diesem Gespräch vor allem eines mit. Nicht jeder Konflikt braucht sofort eine Lösung durch Erwachsene. Manchmal brauchen Kinder zuerst Raum, Vertrauen und die Möglichkeit, eigene Erfahrungen zu machen. Gleichzeitig bleibt es unsere Aufgabe, genau hinzuschauen, Kinder zu begleiten und einzugreifen, wenn aus Konflikten echte Ausgrenzung oder Verletzungen entstehen, und die Balance zwischen Beobachten und Handeln ist dabei oft die größte Herausforderung. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt, und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr diesen Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns nächsten Montag wieder. Bis dahin alles Liebe, eure Emmy.